Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Gibt es so etwas wie einen Seelenplan? Sind wir alle mit einem Blueprint in diese Inkarnation gekommen, der gewisse Aufgaben für uns enthält, aber auch Talente und Fähigkeiten beinhaltet? Eine, die sich damit bestens auskennt, ist Sabine Teves. Sie errechnet die Seelenpläne für Menschen. Eine sogenannte Seelenplananalyse nach Kabbala ist, was sie anfertigt. Und das ist ein sehr präziser, sehr ausführlicher Prozess, der mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Und Sabine hat sich die Mühe gemacht, meinen ganz persönlichen Seelenplan zu errechnen und wird ihn mir heute in dieser Folge offenbaren. Ich bin mehr als gespannt. Bevor Sabine nun gleich mit mir gemeinsam auf dieser Bildfläche erscheinen wird, möchte ich noch einen Hinweis geben. Diese Besprechung meines Seelenplans, und das hat Sabine mir im Vorfeld schon gesagt, wird etwa 2,5 Stunden in Anspruch nehmen. Das ist natürlich zu lang für diese Episode und zu viel Information. Deshalb werden wir uns hier auf das beschränken, was für alle interessant ist. Wir werden den Prozess so ein bisschen durchleuchten und natürlich auch einiges von meinem Seelenplan preisgeben. Ich möchte an dieser Stelle schon sagen, dass wenn ich mich offiziell von Sabine verabschiede am Ende der Episode, diese Folge nicht vorbei ist. Ich werde meine persönlichen Reflexionen noch anhängen und auch noch einige Details von dem preisgeben, was Sabine mir dann später hinter den Kulissen noch weiter vermittelt hat. Denn das wird noch 1-2 Stunden länger in Anspruch nehmen. Hallo, liebe Sabine. Schön, dich wieder hier bei mir zu Gast zu haben. Heute aus einem ganz anderen Grund. Heute ein bisschen freudiger bin ich zumindest als beim letzten Mal, weil das, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war schon eine schwere Sache für uns beide auch, ne? Und das ist mir auch lange noch nachgegangen, unser Gespräch. Aber wir treffen uns heute, weil du mir, ja, ich lasse dich erzählen, was du gemacht hast, ne? Weil ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben.
Ja, wir treffen uns heute, weil du neugierig auf deinen Seelenplan bist und weil ich gesagt habe, ich rechne dir den gerne und ich erkläre dir den auch gerne. Und ich bin heute auch sehr viel freudiger mit dir zusammen als beim letzten Mal tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das war der schwere Teil und jetzt kommt aber ein leichterer Teil, weil die Arbeit mit dem Seelenplan macht mir wirklich total viel Freude und ich liebe das, wenn ich die Gelegenheit habe, wirklich Menschen ihren Seelenplan zu erklären. Und dass du da jetzt einfach neugierig und offen für bist und das auch jetzt noch online machst, finde ich sehr spannend. Genau.
Ja, die Idee ist gekommen oder deine Einladung dazu, dein Vorschlag, als wir uns tatsächlich in Person, in Präsenz getroffen haben, weil wir herausgefunden haben, dass du tatsächlich auch aus meiner Umgebung stammst, hier aus dem nicht weiten Umfeld. Und du hast deinen Vater besucht und wir haben dann die Gelegenheit genutzt, uns auch persönlich kennenzulernen. Und dann hast du mir davon erzählt. Mir war das gar nicht bewusst, dass du diese Arbeit machst mit den Seelenplänen. Und da bin ich natürlich Feuer und Flamme und bin sehr gespannt, was sich da offenbart. Aber erstmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir erklären, was genau ist das und worauf beruht die Arbeit? Und vielleicht auch, wie bist du damit in Berührung gekommen?
Genau, also ich bin damit wie immer zufällig in Berührung gekommen vor etlichen Jahren, wo ich selber in einer ziemlichen Krise gesteckt habe, also wirklich beruflich, privat, wo ich das Gefühl hatte, obwohl eigentlich alles in meinem Leben in Ordnung war, es fehlt was. Es war wirklich so ein tiefes Gefühl von, lebe ich eigentlich an meinem Leben vorbei? Ist das das richtige Leben? Fehlt hier nicht irgendein Puzzlestück? Und das hat mich irgendwie so umgetrieben, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Und wenn man sich auf die Suche macht, dann findet man ja auch. Und ich bin auf eine Frau gestoßen, die, als ich ihr so mein Dilemma erzählte, mich nur gefragt hat, kennst du eigentlich deinen Seelenplan? Und dieser eine Satz, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, der ist so bei mir in Resonanz gegangen. Und ich hatte, ohne dass ich eine Ahnung davon hatte, sofort das Gefühl, das ist mein Puzzlestück. Das ist es, wonach ich noch gesucht habe, ja. Und ich habe mir den Seelenplan dann tatsächlich eben bei ihr rechnen und erklären lassen. Und es war für mich einer der bewegendsten Momente und auch veränderndsten Momente in meinem Leben. Also seit ich meinen Seelenplan kenne, stehe ich wirklich anders in meinem Leben und bin wirklich mehr verbunden, mehr im Frieden mit diesem Leben auf dieser Erde. was ja manchmal nicht so leicht ist. Und diese Begeisterung dafür hat dann dazu geführt, dass ich dachte, ich will das auch können. Ich will das rechnen können und ich will das anderen Menschen erklären können und habe dann die Ausbildung bei ihr gemacht. Und ja, seit über 5 Jahren biete ich das jetzt eben auch an, dass ich anderen Menschen ihren Seelenplan erkenne. Und dieser Seelenplan, was ist das? Das ist die Seelenplananalyse nach der Kabbala. Das heißt, es gibt Rechenformeln, die aus der Kabbala stammen, die überliefert sind. Und in diese Rechenformeln setze ich Name und Geburtsdatum ein. Und über lange, lange Rechenwege, über Stunden, gibt es am Ende eine DIN A4-Seite mit Zahlen. Und ich habe die Bedeutung der Zahlen eben gelernt und kann dadurch diesen Seelenplan entschlüsseln, so sage ich das mal. Ja. Und Kabbala ist so ein bisschen so ein sperriger Begriff. Ich weiß nicht, wer so damit was anfangen kann. Die Kabbala ist einfach eine alte jüdische Weisheitslehre und Philosophie. Und die beruht auf 3 Säulen. Die 1. Säule ist, wir glauben an einen Schöpfer. Die 2. Säule ist, wir glauben an die Wiedergeburt. Und die 3. Säule ist, wir glauben daran, dass sich jede Seele vor dieser Inkarnation bewusst für dieses Leben entschieden hat und sich bewusst selber einen Seelenplan geschrieben hat. Mit all den Lernerfahrungen, die wir als Seele oder als Mensch später dann hier machen wollen. Ja. Dieser Seelenplan ist absolut individuell und einzigartig. Also das ist wie unsere DNA, wie unser Fingerabdruck. Niemand auf der ganzen Welt hat deinen Seelenplan. So. Und wenn man das weiß, finde ich, entlastet das auch schon, weil dann erklärt es nämlich, dass es überhaupt keinen Sinn macht, immer nach rechts und links zu gucken und sich zu fragen, wieso der Nachbar mehr Geld hat und die Freundin glücklicher ist. Ja, die haben einfach einen anderen Seelenplan und es geht immer nur darum, dass ich mich auf meinen Seelenplan wirklich konzentriere. So, dieser schöne Seelenplan, den wir uns geschrieben haben, den vergessen wir dann zum Zeitpunkt unserer Zeugung. Also in der Kabbala sagen wir, wir werden während unserer Zeugung vom Engel des Vergessens auf den Mund geküsst. Ja? Und damit ist dieser wunderbare Plan aus dem Bewusstsein erstmal raus. Und wir finden uns irgendwann auf dieser Erde wieder und fragen uns, was mache ich hier? Wer bin ich überhaupt? Wer hat sich das ausgedacht? Ja, ich glaube, diese Momente, die kennen wir auch alle. Und in dem Moment, wo ich aber weiß, ich habe mir das ausgedacht, ich habe mir diesen Plan geschrieben und ich habe bewusst entschieden, genau diese Erfahrung hier zu machen, gibt es einfach eine riesen Form von Eigenverantwortung. Und das ist so das, was ich an der Seelenplananalyse so schätze. Ja, wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich nicht mehr das Opfer sein und kann nicht mehr die Schuld im Außen suchen, bei meinen Eltern, bei der Gesellschaft, beim Staat so, sondern dann weiß ich einfach, okay, alles, was mir hier im Leben passiert, ist einfach das Lernfeld, auf dem ich meine Hausaufgaben machen kann. Ja, genau. Passend zu diesem Seelenplan gibt es dann eben auch die passenden Eltern nach der Kabbala. Das finde ich auch sehr entlastend, ja, zu verstehen. Ich habe die Eltern bekommen oder mir ausgesucht, die mich genau in meinen Seelenplan hineinbringen, ja, durch ihr So-Sein, durch ihren Charakter, durch ihre Erziehung, durch alles, was sie sind. Bringen Sie mich in meine Aufgaben hinein. Und das passiert am Anfang natürlich eher auf die schmerzhafte Art und Weise. Das ist einfach so. Aber ich kann aufhören zu sagen, oh, mit anderen Eltern wäre mein Leben aber einfacher gewesen. Darum geht's nicht. Es geht nicht um einfach, sondern es geht darum, dass ich das lerne, was ich mir vorgenommen habe. Genau. Also du merkst schon meine Begeisterung, wenn ich erzähle.
Ja.
Genau, vielleicht noch 3 Sachen. Was steht alles im Seelenplan drin? Das ist vielleicht noch spannend, ja? Also in unserem Seelenplan stehen einmal die Lernaufgaben, die wir uns vorgenommen haben. Das, was wir noch nicht können und was wir lernen wollen. Es stehen aber auch Talente und Begabungen da drin. Und Talente und Begabungen sind immer karmisches Potenzial. Das heißt, das sind jetzt keine freundlichen Geschenke des Schöpfers, sondern das sind die Dinge, die wir in früheren Leben schon gelernt haben, die wir bewusst mitgebracht haben, damit wir damit unseren Plan erfüllen können. Und ich sage immer, es ist genauso wichtig, seine Talente zu kennen und sie auch zu benutzen wie die Lernaufgaben, weil wenn ich das nicht mache, dann wird das Leben hier schwerer, als es sein müsste. Ja. Und das Dritte, was im Plan steht, sind tatsächlich körperliche Symptome und Erkrankungen. Unsere Seele hat nämlich genau gewusst, dass wir nicht zu jedem Zeitpunkt unseres irdischen Lebens immer wach und präsent sind und unsere Hausaufgaben machen, sondern dass wir auch mal schlafen und schwänzen. Und für den Fall hat sie gesagt, okay, wenn du das lernen willst, dann schreiben wir dir jetzt Erinnerungen in den Plan, wenn du abkommst vom Plan. Ja, einfach freundliche Helfer, die sagen, stopp mal kurz, da war doch was, du wolltest doch was lernen. Und diese körperlichen Symptome und Erkrankungen sind auch absolut individuell und einzigartig, immer gekoppelt an eine Lernaufgabe. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Symptom bei mir feststelle, weiß ich genau, an welche Aufgabe das gekoppelt ist. Und es gibt mir dann gleich so eine Erinnerung, da war doch was. Also ich habe zum Beispiel Zahnschmerzen oben rechts drin stehen in meinem Plan. Ganz konkret, dieser Zahn tut immer mal wieder weh. Ich weiß, woran der gekoppelt ist. Also bei mir zum Beispiel an meine Aufgabe, die ich lernen will, Menschen um Hilfe zu bitten. So, wenn dieser Zahn weh tut, überlege ich sofort, wo in den letzten 24 Stunden hat das Leben mir eine Gelegenheit gegeben, die ich nicht genutzt habe, um einen Menschen um Hilfe zu fragen, sondern ich habe es wieder alleine gemacht. Ja, das ist so der Zusammenhang. Das heißt, wenn ich den Plan kenne, dann kann ich damit arbeiten. Und darum geht es auch. Nicht einmal hören und denken, oh, das wäre spannend so, sondern wirklich, der gilt bis zum letzten Atemzug und ich kann wirklich jeden Tag damit arbeiten. Genau. Soweit vielleicht.
Ja, spannend. Das ist ja ein unglaublicher Informationsfluss jetzt schon gewesen. Es kommt aus der Kabbala oder die Methode, die Rechenmethode, die dort zugrunde liegt, stammt aus der Kabbala. Und es spielt auch der Vorname eine Rolle. Ne? Das hattest du mir gesagt, dass es also wichtig ist, der Vorname, der auf meiner Geburtsurkunde steht. Genau. Und da war bei mir so eine kleine Herausforderung, weil ich bei meiner Geburt Stefan hieß und nicht Oliver. Und ich dann über wirklich zurückgehen musste an das Krankenhaus. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil ich 1966 geboren bin. Da sind schon einige Jahrzehnte ins Land gestrichen. Und interessanterweise habe ich dabei herausgefunden, dass meine Geburtsurkunde erst 30 Tage oder 29 Tage nach meiner Geburt ausgestellt wurde. Und das war dann wirklich also auch so eine Sache, die keiner verstehen konnte. Aber es ist das erste Dokument und es steht Oliver drauf, auch wenn in der Zeitung stand Stefan Tappe. Ich war das erste Kind im neuen Jahr in Bielefeld seinerzeit und da kam ein Reporter am 1. Januar 66 ins Zimmer zu meiner Mutter und hat ein Foto gemacht und meine Mutter hat meinen Namen als Stefan damals durchgegeben und ich weiß jetzt nicht, es ist anscheinend nie auf einem Dokument gelandet, also wird es sehr schnell dann tatsächlich auch entschieden worden sein, dass es doch Oliver sein soll, ne? Und das steht auf meiner Geburtsurkunde sowohl in den Dokumenten des Krankenhauses als auch beim Standesamt, also sind wir jetzt davon ausgegangen, dass Oliver der Name ist.
Genau, es geht immer um die Geburtsurkunde, das, was da steht. Und selbst wenn, das ist sehr interessant, wenn ein Rechtschreibfehler in der Geburtsurkunde steht, ja, rechnen wir mit dem Rechtschreibfehler, weil wir wirklich sagen, die Information des Seelenplans ist kodiert in den Buchstaben sozusagen, die auf diesem ersten Dokument stehen.
Ja, spannend. Mhm. Und du sagst, dass das tatsächlich mehrere Stunden dauert, das auszurechnen. Ah, das ist, finde ich ja faszinierend. Da müssen ja dann auch sehr viele feine Details zutage kommen bei so einer Rechnung, denke ich mir, ne?
Absolut. Also in der Regel brauche ich 2,5 Stunden, um den Plan zu erklären. Ich kann aber locker 5 Stunden darüber sprechen. Also weil man immer tiefer eintauchen kann und immer noch eine Facette tiefer gehen kann. Aber in diesen 2,5 Stunden, da ist schon ziemlich viel drin an Informationen. Und man muss es ja auch erstmal verarbeiten, was man da alles hört, ne?
Ja, jetzt ist natürlich wichtig, dass sich der Hörer und die Hörerinnen darauf einlassen, auf diese Prämisse, auf diese Idee. Ich kann das sehr gut, weil ich in dieser Wahrnehmung bin seit vielen Jahren, dass wir einen Blueprint haben, dass wir einen Seelenplan mitgebracht haben und hoffe, dass ich da auch so ein Stück weit auf dem Plan unterwegs bin. Ich habe das Gefühl, ich bin es, aber Sabine wird es dann vielleicht gleich, wird vielleicht was anderes erzählen. Vielleicht bin ich auch ganz falsch unterwegs, aber ich hatte eher das Gefühl, so ohne dass ich weiß, was da jetzt bei rausgekommen ist. Du hast mir im Vorfeld nichts gesagt, dass ich in den ersten Jahren meines beruflichen Daseins vor allen Dingen bin ich sehr unzufrieden, sehr schlitterig unterwegs gewesen, hatte immer das Gefühl gehabt, ich bin falsch. Und dann kam irgendwann das Gefühl auf, ich bin zwar richtig, aber ich bin noch nicht angekommen. Das sind alles Dinge, die ich lerne hier, die mir irgendwann zugutekommen. Da war so ein tiefes Gefühl, aber es ist nicht das, was ich gerne oder was in meinem Plan steht. Ich war also auch immer auf der Suche. Es ist nie jemand gekommen, der dann gesagt hat, okay, das ist dein Plan. Ich habe dann einfach nach meinem Gefühl, so bin ich gegangen, was fühlt sich richtig an? Und habe auf Impulse auch von außen gehört, teilweise von anderen Menschen, aber auch mein Spirit-Team, ne, habe mich da so ein Stück weit so ein bisschen lenken lassen. Aber es gab Momente, du hast eben gesprochen von Krankheiten oder Symptomen, die sich entwickeln. Und ich habe das sind wahrscheinlich zig Episoden gewesen in meinem Leben, aber eine steht besonders dominant im Raum. Und darüber habe ich auch in meinem Buch Unsichtbar geschrieben, dass ich da so eine Mitteilung bekommen hatte aus der geistigen Welt. Ich möge mich mit einem besonderen Thema, das war das Thema Heilung, auseinandersetzen in Form eines Workshops. Und ich habe das negiert, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich der Richtige dafür bin, dass ich dafür überhaupt die Kenntnisse, die Erfahrung und sowas habe, und habe das von mir geschoben, ganz vehement. Und darüber hat sich eine Symptomatik entwickelt, die sich dann erst gelöst hat, als ich diesen Workshop tatsächlich das erste Mal gegeben habe. Und dann wurde das so ein bisschen besser, als ich mich drauf eingelassen habe. Und das war schon so eine erste Lernerfahrung, wo ich dachte so, okay, das nächste Mal höre ich besser zu oder lass mich drauf ein. Ja, Sabine hat sich die Arbeit gemacht und hat meinen Seelenplan errechnet. Und wir werden den jetzt mal anfangen vorzustellen. Und ich bin total gespannt, was dabei rauskommt.
Das darfst du auch sein. Das ist auch wirklich was Besonderes. Also für mich war es was sehr Besonderes, meinen Seelenplan wirklich dann wieder ins Bewusstsein zu bekommen. Ne? Das ist ja letztendlich nur eine Erinnerung, die wir jetzt nochmal triggern. Ne? Eigentlich kennst du deinen Plan und ich erzähle ihn dir jetzt einfach nochmal. Und du guckst einfach mal, was damit in Resonanz geht bei dir. Genau.
Weißt du da jetzt noch als letzte Frage vorweg, wer das diese Rechnung ins Leben gerufen hat oder woher das tatsächlich, wer ist damit in die Ecke gekommen?
Überliefert, diese Rechenformen sind überliefert, die waren lange nicht bekannt, sondern eben nur jüdischen Männern über 40 vorbehalten. Und dann gab es tatsächlich zwei Schweizer in den 70er Jahren, also Fritz Bugisberg und Hans Müller, die haben das sozusagen erstmals nach außen transportiert. Aber es ist immer noch sehr, sehr unbekannt. Es gibt keine Bücher dazu, wo man das nachlesen könnte in dem Sinne. Es ist schon wirklich was Überliefertes tatsächlich. Genau.
Ja, sehr cool. Ja. Dann würde ich sagen, auf los geht's los.
Genau, und zwar starte ich gerne bei dir mit etwas ganz Schönem aus deinem Seelenplan, und zwar deinem Zauberstab. Also du hast einen Zauberstab mit in dieses Leben gebracht, und dein Zauberstab ist die größte Gabe, mit der du auf diese Welt gekommen bist. Ja, das ist auch karmisches Potenzial, das heißt, das ist die Essenz aus all dem, was du in früheren Leben schon gelernt hast. Ja. Und dieser Zauberstab nennt sich Zauberstab, weil du damit alles verzaubern kannst. Ja, bedeutet vor allen Dingen in Situationen, die schwierig sind, wo es hakt, wo es nicht läuft, wo du einen Konflikt hast, da macht es Sinn, sich an den Zauberstab zu erinnern und zu überprüfen, benutze ich den überhaupt im Moment. Ne? Weil Gabe ist ja schön, aber ich muss sie auch benutzen. Wenn sie irgendwo rumliegt, dann habe ich nichts davon. So, und die Frage ist jetzt, was ist die größte Gabe, mit der du deine Welt, dich und die anderen verzaubern kannst? Es ist tatsächlich eine passive Gabe, also wir unterscheiden aktive und passive. Bei dir ist es ein passiver Zauberstab. Was bedeutet, deine Gabe ist dein tiefes Wissen, dass es in diesem Universum keine größere Kraft als die Liebe gibt. Ja. Du hast tief in dir dieses Wissen, dass wir alle aus dieser, ich sage jetzt mal, göttlichen Liebe, göttlichen Funken, Quelle, wie immer du das nennen willst, dass wir daraus entstanden sind und dass deshalb auch jeder Mensch, jedes Wesen, jeder Regenwurm ja diesen göttlichen Funken in sich hat. Und du bist jemand, der das nicht nur intuitiv spürt, sondern du hast auch sozusagen diesen Ehrgeiz, das zu finden. Ja, also du bist so jemand, der wie mit so einer Taschenlampe auf andere Menschen schaut und diesen Kern, dieses Besondere, diese Perle in jedem Menschen sozusagen erkennen möchte und auch erkennen wird. Ja, und dadurch, dass du dich auf die Suche machst nach diesem Kern und daran glaubst, ja, bist du ein Geschenk für die anderen, weil du ihnen dadurch eben diesen Kern, diese Perle bewusst machst. Ja, also durch dich erfahren Menschen ihr eigenes Potenzial. Also du bist jemand, der anderen dieses Potenzial bewusst macht, der andere auch ermutigt, dieses Potenzial zu leben, ja, also sich damit zu zeigen, dieses Vertrauen in diesen Kern zu haben und damit dann auch nach außen zu gehen. Also man kann auch sagen, du weißt, wie man bedingungslos liebt. Das ist jetzt so die menschliche Variante, um das auszudrücken. Also du knüpfst keine Bedingungen daran, wenn du einen Menschen siehst, sondern du liebst sozusagen diesen göttlichen Funken in jedem Menschen.
Ja, das ist interessant, weil ich habe gerade in meinem letzten Workshop drüber gesprochen, dass ich in der tiefen Überzeugung lebe, dass es keine schlechten Menschen gibt. Ja. Dass jeder eben mit diesem, ich habe es anders ausgedruckt, ich habe nicht göttlicher Funke als Vokabular genommen, aber für mich ist es sehr deutlich, jeder kommt in diese Inkarnation und tut das Beste, was er kann. Und das ist vielleicht in den Augen der anderen nicht immer gut genug, aber es ist das, was er kann, was er mitbringen kann aus seiner Göttlichkeit sozusagen. Und das versuche ich tatsächlich auch immer im Bild zu behalten, damit ich nicht zu sehr in das Urteil immer falle, was wir ja sehr schnell auch fällen über andere Menschen, andere Lebewesen generell, der ist gut, der ist böse. Ich versuche mich mal daran zu erinnern, dass wir alle aus dieser einen Quelle stammen. Und das ist da, ja, das finde ich jetzt interessant. Das ist schön, freut mich.
Also es ist wirklich eine ganz schöne Gabe, von der vor allen Dingen dein Umfeld profitiert. Und du müsstest das auch kennen, dass Menschen sich sehr zu dir hingezogen fühlen. Also sprich, deine Nähe suchen. Ja, weil sie einfach in deiner Aura, in deinem Feld diesen Raum haben, wo jemand ist, der sich mit ihnen auf die Suche macht. Was macht dich denn aus? Was ist denn das Besondere? Ja, und trau dich und leb das doch. Ja, und wenn ich das sehe, dann kannst du das auch sehen. Ja, also es gibt von Dostojewski so einen ganz schönen Satz, den ich sehr mag, der heißt: Einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Ja. Und das umschreibt eigentlich deine Fähigkeit. Ja. Also du siehst die Menschen, wie Gott ihn sie gemeint haben.
Ja, ja, schön. Das ist schön, dass mir das nochmal auf die Art und Weise gespiegelt wird.
Ja. Genau, und vor allen Dingen eben, wenn es mal hakt in deinem Leben, ne, oder eine Situation gibt, wo es nicht rund läuft, kurz innehalten und überlegen: Benutze ich im Moment überhaupt meinen Zauberstab? Und dann wirst du merken, nee, mache ich gar nicht. Ich bin nämlich in der Bewertung gerade oder was auch immer. Ja?
Ja.
Und wenn du dann eben deine Taschenlampe rausholst und dich wieder auf die Suche machst nach diesem Kern, wirst du merken, dass sofort die Situation sich verändert. Genau.
Ja, cool.
Ja, genau. Also, das war dein Zauberstab. Dann machen wir jetzt gerne weiter mit deinem ersten Lernweg. Also du hast dir in deinem Plan zwei große Lernwege geschrieben, also zwei große Lernthemen, wo du gesagt hast, das sind die Themen, die will ich in allen Facetten von vorne nach hinten, von unten nach unten erfahren und lernen im Prinzip. Ne? Und Lernwege heißt immer, wir können es nicht, wenn wir auf die Welt kommen, aber wir bemühen uns halt. Und wir bemühen uns immer bis zum letzten Atemzug. Ja? Also das heißt, das ist jetzt nichts, wenn ich dir das erkläre und du als Streber sagst, oh, da mache ich jetzt 2 Wochen Intensivkurs, dann bin ich damit durch. Mit dem letzten Atemzug tatsächlich wird das Leben uns immer wieder Situationen präsentieren, wo wir das üben können. Ja. So, dein erster großer Lernweg, was ist das? Man könnte dieses Thema zusammenfassen mit: Du willst lernen, ich bin nicht hier auf dieser Welt, um die Wünsche der anderen zu erfüllen. Ja.
Da werde ich direkt emotional.
Ja, genau. Dein großes Thema, ja. Und wenn man das lernen will, habe es vorhin schon gesagt, gibt es immer das passende Elternhaus dazu. Ja? Und passend zu diesem Lernthema ist ein Elternhaus, was sehr bestimmte und enge Vorstellungen davon hat, wie das Kind zu sein hat. Ja, also wie der kleine Oliver zu sein hat, wofür der sich zu interessieren hat, was der für einen Beruf wählt, was der für Hobbys hat. Ja, also ein sehr enges Vorstellungsfeld, wie dieses Kind sein soll. Und du müsstest es kennen, dass du gerade in deiner Kindheit dich abgemüht hast, ja, in diese Vorstellungen zu passen, um deine Eltern nicht zu enttäuschen, ja. Also um Anerkennung zu kriegen, aber tatsächlich auch, du wolltest deine Eltern nicht enttäuschen, ja. Und es geht in so einem Elternhaus ganz schnell, dass die Eltern enttäuscht sind. Da braucht es nur ein Interesse, eine Idee, ja, wo du endlich mal das Gefühl hattest, das will ich wirklich, die Entscheidung, die treffe ich jetzt mal für mich. Und dann gibt's auf der anderen Seite diese Enttäuschung, die dich dann wirklich auch in so eine Ohnmacht und Ratlosigkeit wahrscheinlich oft gebracht hat, ne? So nach dem Motto, ich schaff's einfach nicht. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Ich krieg's nicht hin, das, was ich will und das, was die anderen wollen, irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ja. Kennst du das?
Ja, ja, total. Also damit kann ich mich total identifizieren. Das ist so die durchgehende Story gewesen, ne? Und dadurch hat sich natürlich dann auch ein entsprechendes Verhalten entwickelt innerhalb der Familie und eine gewisse Dynamik, die erstmal schwierig war für alle, ne? Weil das, ja, ich habe gemerkt, also das ist interessant, ja, weil ich habe gemerkt, es geht einfach nicht, ne? Aber es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis ich irgendwann mal an den Punkt gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, und darüber habe ich auch in einem meiner letzten Workshops gesprochen, ne, dass ich ganz bei mir sein darf. Ne, dass es nicht darum geht, anderen zu gefallen, sondern ich muss einen Punkt finden, wo es mir gut geht. Und deswegen habe ich einen Hashtag für mich entwickelt, der heißt Me First. Und alles andere steht an zweiter Stelle, egal wer das ist, egal was das ist. Ich muss in mir zu Hause sein mit allem, was mich ausmacht. Und dann kann ich auch andere unterstützen. Aber ich kann nicht so sein, wie andere mich haben wollen.
Genau. Ein zweiter Satz zu deinem Lernthema heißt, Dinge zu tun wie andere gelingt mir nicht. Ja, also du kannst dich auf den Kopf stellen. Du wirst nie so sein wie die anderen. Das ist, ja, und das ist dein Thema, was du ausprobieren willst. Also du willst wirklich deinen Weg gehen, ja, Neues wagen, kreativ sein und immer wieder dich frei machen von dem, was die anderen für Vorstellungen haben, für Erwartungen haben, für Bedürfnisse haben. Und es hat nichts in deinem Fall mit Egoismus zu tun, sondern das ist das, warum du runtergekommen bist. Und du wirst am Ende, wenn du hier fertig bist und wo auch immer dann landest, eine Frage bekommen. Und die Frage heißt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ja, und die schlechteste Antwort, die du geben kannst, ist, ich habe es den anderen recht gemacht. Ja, also das darf einfach nicht passieren. Ja, dein Weg, du bist der Schöpfer deines Weges und mit deinem Zauberstab, du weißt ja, wir sind alle einzigartig, auch du bist einzigartig. Und wie kann es denn dann sein, dass du einen ähnlichen Weg gehst wie dein Vater, wie dein Bruder, wie dein Nachbar? Kann ja gar nicht, ja. Also das heißt, je individueller dein Weg ist, umso mehr wirst du diesem Wissen auch gerecht, dass du einzigartig bist.
Ja, und das ist auch gar nicht so einfach anzuerkennen und anzunehmen. Da habe ich die Erfahrung gemacht. Ich komme da ein bisschen näher dran heutzutage, aber ich hatte immer das Gefühl, ich will dazugehören. Ich will einer von denen sein. Ich will in diese Gruppe passen. Und das ist mir als Kind nicht gelungen, nicht als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener nicht. Und dann habe ich mich komplett zurückgezogen für viele Jahre und bin sehr eigenbrötlerisch geworden. Und daraus ist dann irgendwann auch diese Erkenntnis so langsam hervorgegangen oder geboren worden. Ich darf sein, wer ich bin, ne, und darf das auch leben und muss mich nicht entschuldigen. Aber du sagtest ja, das bleibt ein lebenslanger Weg, ne? Und ich kann das jetzt auch total verstehen, weil das ist Es ist so ein Erkennen da, so okay, ich komme jetzt langsam in die Richtung, ne, aber mein Gott, ich bin jetzt 58, ich habe lange gebraucht, ne, und wie man im Englischen so schön sagt, not many shopping days left till Christmas. Also ich bin im letzten Drittel angekommen, ne?
Genau, und das Leben wird dir immer wieder Situationen präsentieren, wo du daran üben kannst, wo es wieder darum geht, ja, will ich es einem anderen recht machen, ne? Meiner Frau, meinen Kollegen, meinem besten Freund, wem auch immer, ja. Oder übernehme ich die Verantwortung für meinen Plan und weiß, ich muss es mir recht machen.
Ja. Ja, cool, sehr schön. Auch eine schöne Bestätigung.
Ja.
Ja, danke.
Genau. Also für diesen Lernweg hast du dir in deinen Plan zunächst mal 24 Jahre Lehrzeit geschrieben. Das bedeutet, dass du in den ersten 24 Jahren da wenig verändern konntest. Also da warst du wirklich in dieser Opferhaltung, ich schaff's nicht und ich muss es doch den anderen recht machen. So. Und erst mit dem 24. Lebensjahr hattest du überhaupt die Chance, das zu wenden. Also wir nennen das Umbruch. Also da bist du in diesen Umbruch gekommen. Und in der Regel ist es so, dass dieser Umbruch, dieser innere Umbruch auch mit einem äußeren Umbruch einhergeht. Das heißt, es gibt da oft eine Veränderung im Außen, also eine Trennung, ein Umzug, ein neuer Job oder irgendwie sowas. Weißt du zufällig, was das bei dir ist?
Ja, total. Also es überschneidet sich vielleicht dann, es geht vielleicht bei mir noch ein Jahr länger. Mhm. Es geht in die 25 auch rein, aber das ist für mich so eine Zeit gewesen, sowohl Trennung als auch ein Wechsel in andere, ja, in eine andere Welt, nach Amerika. Ich bin mit 25 dann in die USA eingewandert. Ich war zwar vorher schon im europäischen Ausland unterwegs, aber es war ein Riesenumbruch. Ja, und es war auch so ein bisschen, ja, der Start von was ganz Neuem, auch das erste Mal so wirklich in die Verantwortung zu gehen. Ne? Das ist jetzt groß, dieses Ding irgendwie, obwohl man natürlich mit 25 oder auch 26 noch nicht so wirklich den Überblick hat, was Verantwortung eigentlich bedeutet. Ne? Ja. Das, aber ja, kann ich sehr gut dran anknüpfen an diese Phase. Und 24 war schon auch eine sehr bezeichnende Zahl. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ja.
Ja, schön. Du siehst, du bist in deinem Plan drin, merkst du? Also der Plan läuft natürlich auch mit, wenn wir ihn nicht bewusst kennen. Aber ich finde es wirklich, es hilft, das nochmal auch einordnen zu können, ne? Was damals eigentlich passiert ist. Genau.
Okay. Ja, interessant. Das ist wirklich spannend. Ja.
Ja. Gut, dann machen wir weiter. Denn mit diesem 24., 25. Lebensjahr ist dann ein zweiter großer Lernweg in dein Leben getreten. Ja, also nochmal ein neues Thema und auch das, was sozusagen dich jetzt bis zum letzten Atemzug begleitet und sozusagen auch im Vordergrund steht für den Rest deines Lebens. Ja, und dieses Lernthema hat zu tun mit dem Überbegriff geistige Freiheit. Ja, also du willst geistige Freiheit, deine geistige Freiheit hier erforschen, erleben, entwickeln. Das ist ein karmisches Thema. Das heißt, in dem Fall, dass du in früheren Leben, ich sag's mal, wie es ist, oft geschlafen hast. Ja, also es gab viele Inkarnationen, wo du nicht bewusst und präsent warst und einfach dein Leben verbracht hast, ohne dem Seelenplan bewusst zu folgen. Und du hast für dieses Leben dir eine große Sache vorgenommen. Und die heißt, das passiert mir nicht nochmal. Egal, was passiert in diesem Leben, ich werde nicht wieder einschlafen, sondern in diesem Leben will ich wach sein, präsent sein und hingucken. Ja? Und damit dir das Einschlafen nicht wieder passiert, hast du etwas getan, was wir in der Kabbala nennen, du hast dich an den kosmischen Starkstrom anschließen lassen. Bedeutet Folgendes, und ich bin gespannt, ob du das bestätigst. Du müsstest Zustände von innerer Unruhe kennen.
Ja.
Ja, also dieses Getriebensein, dieses nicht wirklich in dir ruhen und mal sitzen und da sein, sondern dass du eine Phasen hast, wo du getrieben bist, unruhig bist. Ja. Und das ist bei dir nur die freundliche Erinnerung halt mal kurz inne, also mach jetzt hier keinen Aktionismus, darum geht's nicht, sondern halt mal inne und guck mal bitte, wo in deinem Leben du im Moment an deinem Plan vorbeilebst. Also zum Beispiel, wo du gerade im Moment wieder den anderen gerecht wirst und nicht deinen Weg gehst. Sowas, ja. Genau, das ist das eine Thema des Lernthemas, aber geistige Freiheit, habe ich gesagt. So, du willst geistige Freiheit lernen. Was heißt das? Es gibt erstmal wieder die passende Kindheit dazu. Passende Kindheit heißt eine Kindheit, wo dir deine geistige Freiheit sehr eingeschränkt wurde. Ja? Wo von außen viel vorgegeben wurde. Also manchmal sind es so materielle Dinge, dass einfach Statussymbole wichtig sind. Was hat man für einen Beruf? Oder auch, was sagen die Nachbarn, sowas tut man nicht. Also Glaubenssätze sehr eng von außen, wo dann der kleine Oliver denkt, okay, so funktioniert das Leben. So, ja. Das ist aber nicht das, was du lernen willst. So, du willst lernen, ich habe meine eigene geistige Freiheit. Und nur ich alleine bin der Schöpfer meiner Gedanken und damit meines Lebens. Ja. Ich darf meine eigenen Gedanken haben und alles, was ich mir zu denken erlaube, kann Realität werden. Und alles, was ich mir nicht zu denken erlaube, wird nie Realität werden. Ja. Also diese Riesenverantwortung wirklich zu übernehmen und zu sagen, hier oben passiert mein Leben. Ja. Also am Ende unseres Lebens sind wir die Summe unserer gedachten Gedanken. Ja. Es fängt alles mit dem Gedanken an und der manifestiert sich und das ist am Ende dein Leben. Ja. Und das ist eben das, was du hier lernen willst, diese Eigenverantwortung. Und wann immer du in deinem Leben denkst, ah, das schaffe ich sowieso nicht oder das will doch keiner und das hat doch keinen Sinn oder sowas, kurz innehalten, wer sagt das? Wer sagt
ja.
Kannst du damit was anfangen?
Ja, kann ich total was mit anfangen. Mhm. Ist auch ein Thema, was ich immer wieder auch in meinen Workshop einbringe, ne, weil ich, und ich erinnere mich dadurch auch immer selber wieder daran. Ne. Ah, der Satz, den du gerade gesprochen hast. Mhm. Mono hat mal einen ähnlichen Satz gesagt. Alles, was du dir vorstellen kannst, hat auch einen Platz in der physischen Realität. Mhm. Ne, und wer ist, und der zweite Satz, den ich immer sage, ist, wer ist denn das Ich, was dir sagt, ich kann das nicht oder ich bilde mir das ein oder ich denke mir das aus. Na, das ist immer so, dass in jedem Workshop fällt das irgendwie 100 Mal, gefühlte 100 Mal. Aber es ist auch, um mich selber immer wieder dran zu erinnern. Ne, dass, denn ich tappe selber auch immer in die Fallen hinein. Vielleicht nicht mehr so häufig wie früher, aber es ist einfach in der Menschlichkeit, glaube ich, ganz normal, ne, dass wir 2 Schritte vor und 1 zurückgehen in dieser Hinsicht. Ne?
Genau. Wenn du dann natürlich zunehmend in diesen Genuss der geistigen Freiheit kommst, und das kennst du ja, ja, dann gibt es ja bei dir auch diese Begeisterung darüber. Ne? Also wirklich, wenn du so merkst, wow, so funktioniert das, so ist es also.
Ja.
Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, also so steht es in deinem Seelenplan, dann bist du an dem Punkt, wirklich auch andere Menschen in ihre geistige Freiheit zu führen. Ja, also dann kommen Führungsqualitäten dazu, wo es wirklich darum geht, auch anderen Menschen diesen Weg zu zeigen. Und von daher, ne, wenn ich Workshop höre, dann bist du da ja offensichtlich richtig gut unterwegs. Heißt, bist wirklich in diesem Lernthema total dabei und schläfst nicht.
Zum Glück.
Ja.
Ich gönne mir manchmal ein kleines Schläfchen, aber... Ja.
Ja, genau. Also auch da kannst du was mit anfangen.
Ja, total. Ja. Also bisher ist das alles super stimmig.
Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir noch mit einem Punkt weiter. Wir hatten jetzt deinen Zauberstab und wir hatten deine 2 großen Lernwege. Ich hatte vorhin gesagt, im Plan stehen ansonsten auch noch mehr Talente und Begabungen und es stehen noch weitere Lernaufgaben. Also ich kann vielleicht an der Stelle schon mal vorwegnehmen, auch wenn wir ihn nicht werten in der Kabbala, aber so einen Plan wie deinen habe ich noch nicht gerechnet. Also der ist schon sehr speziell, Also ich nehme es einfach mal kurz vorweg, ohne dass ich drauf eingehe jetzt. Du hast unfassbar viele Talente. Also das ist nicht normal. Also ich habe es dreimal gerechnet, weil ich dachte, das kann nicht sein. Du hast unfassbar viele Talente, was super ist. Die erkläre ich dir gern auch nochmal. Es ist oft aber so, Menschen, die so viele Talente haben, wissen das gar nicht zu schätzen. Ja, also für die ist das so normal. Ja, ja, klar kann ich das, aber ist ja nichts Besonderes so. Ja. Und von daher wäre es für dich auch nochmal gut, all diese Talente dir nochmal erklären zu lassen, damit du die auch wirklich nochmal mit einem anderen Respekt sozusagen schätzen darfst. Ne?
Ja, so. Ich bin sehr gespannt. Kannst du vielleicht so ein, zwei Sachen
Gerne nicht mit den Talenten jetzt weitermachen, sondern ich würde gerne nochmal eine Lernaufgabe mit dir besprechen. Gut. Weil ich das wirklich für hochspannend halte, weil ich das so auch noch nicht gerechnet habe. Das Besondere an dieser Lernaufgabe ist, dass du die nicht in der ersten Inkarnation hast, nicht in der zweiten, nicht in der dritten, sondern zum vierten Mal. Du hast eine Aufgabe dir mitgebracht, die du viermal verschlafen hast und die jetzt wieder in deinem Plan steht. Also wir können uns entscheiden, Aufgaben nicht zu lösen. Das ist nicht schlimm, wir haben den freien Willen. Wir kriegen die dann aber im nächsten Leben wieder mit in den Plan geschrieben. So. Und da hast du eben eine drin, die jetzt zum vierten Mal da steht. Und dann denke ich, bevor du die zum fünften Mal kriegst, besprechen wir die doch jetzt lieber, oder?
Jetzt bin ich aber echt gespannt.
Ja, sehr spannend, genau. Also, was hast du dir zum vierten Mal vorgenommen, in dieser Inkarnation zu erleben und zu erfahren? Du möchtest lernen, etwas zum Ausdruck zu bringen, was bei anderen einen Eindruck hinterlässt. Ja, also etwas zum Ausdruck bringen aus dir, was bei anderen einen Eindruck hinterlässt. Und wie machen wir das in der Regel? Wir machen das über unsere Sprache. Also dein großes Thema ist Sprache. Und zwar dich mitteilen. Keine schlauen Vorträge über irgendwelche Themen reden, sondern hier. Über das zu sprechen, was hier in deinem Herzen passiert. Ja. Und da gibt es auch wieder das passende Elternhaus zu, wenn ich das lernen will. Passendes Elternhaus in dem Fall heißt, dass die Erwachsenen sich in deiner Kindheit wahrscheinlich herzlich wenig dafür interessiert haben, was hier wirklich passiert. Ja, und was der kleine Oliver wirklich fühlt, was er sich wünscht, was er sich für Gedanken macht, ja, dafür wird wahrscheinlich wenig Raum gewesen sein. Ja. Also, und damit bist du halt sehr einsam geworden. Ja, weil du gemerkt hast, das, was mich wirklich bewegt, interessiert hier keinen. Das will keiner hören. Ja? Und was macht dann so ein kleiner Junge? Ja? Der entscheidet, dann sage ich halt gar nichts mehr. So. Also zumindest nicht über das, was hier wirklich wichtig ist. Ja? Dann, keine Ahnung, erzähle ich alles Mögliche, bin vielleicht der Klassenclown, das ist nicht das Thema. Aber dann mache ich hier dicht und ich spreche nicht mehr. Und dann werde ich zum großen Schweiger bei allem, was wirklich mich bewegt. Ja? Erkennst du dich da wieder?
Ja, ja, total. Ja. Ich hoffe, dass ich da auf dem richtigen Weg jetzt bin, weil es ist ja interessant. Ich habe das tatsächlich vor einigen Wochen reflektiert, ne, was hier mit mir passiert, weil ich bin nicht jemand gewesen, der jemals was so in die Öffentlichkeit getragen hat, ne, aus meiner Familie, aus meinem Privatleben und die Dinge, die mich tatsächlich bewegen. Ne, das habe ich alles mit mir selber ausgemacht und das ist tatsächlich durch diesen Podcast dann passiert, weil plötzlich so dieser Drang da war, das muss jetzt raus. Ja. Ne, mein authentisches Selbst darf hier sich präsentieren und es darf ernst genommen werden, ne, weil ich glaube, viele Menschen haben das auch, ne, die erleben das auch. Sie fühlen sich nicht in der Lage, Dinge beim Namen zu nennen und sind vielleicht auch mundtot gemacht worden in ihrer Kindheit. Ne, und ja, komme ich sehr gut dran an das Thema.
Ja. Also ich habe mich auch total gefreut, weil ich ja eben weiß, ne, die letzten Podcasts mitbekommen habe, dass die bei dir auch immer persönlicher geworden sind, ne? Also wo du wirklich dich mitgeteilt hast, ja, um bei anderen einen Eindruck zu hinterlassen. Darum geht es, ne? Weil wenn du dich mitteilst mit dem, was echt in dir ist, haben die anderen die Chance, damit was zu machen. Und dann bewegst du andere Menschen damit. Ja. Und das passt super schön zu dieser Lernaufgabe, dass du das jetzt wirklich zunehmend auch machst, ja, und dich da auch verletzbar und berührbar zeigst, ja. Mit diesem Schweigen, ein Aspekt noch, den ich sehr hilfreich finde. Wenn du schweigst, also dich nicht mitteilst in deiner Beziehung, in deinen Freundschaften, ja, was du verstehen darfst, ist, du hast damit die Macht dann. Du bist nicht das Opfer im Sinne von, ah, ich teile mich nicht mit, ist nicht so wichtig, sondern du hast die Macht, ja. Weil der andere in dem Moment nicht weiß, woran er bei dir ist. Und dann müssen die anderen anfangen zu raten, die müssen sich Gedanken machen, was hat der Oliver, der hat so traurig geguckt, aber er sagt ja nichts, was hat er denn bloß, ja. Und das einmal zu verstehen, ja, dass Schweiger auch die Macht haben und nicht Opfer, sondern auch Täter sind dem anderen gegenüber. Das ist ein großer Hebel.
Jetzt, wo du darüber sprichst, ne, ist das fast so manipulativ. Ne? Ich erkenne das als Muster bei mir. Ne? Meine Frau weiß da ein Lied von zu singen, sicherlich. Ja. Ne, das ist tatsächlich, verstehe ich das jetzt gerade, wo du darüber sprichst, ne, dass es keine gute Eigenschaft oder Entwicklung ist, wie immer man das nennen möchte. Und ich das tatsächlich hier und da vielleicht sogar bewusst eingesetzt habe in der Vergangenheit. Ne?
Ja, genau. Und wenn du das jetzt zum vierten Mal lernen willst, heißt das für dich ganz radikal, die Zeiten zu schweigen sind vorbei. Ja, du kannst das machen. Und du wirst in jeder Situation, nachdem ich dir das jetzt erklärt habe, genau wissen, wenn du wieder schweigst, und du weißt genau, ich müsste jetzt eigentlich meinen Mund aufmachen und sagen, was ich dazu denke, sagen, dass ich mich hier gerade langweile, was auch immer. Ja, du wirst nicht mehr sozusagen dich da drin sonnen können. Nee, ich sag jetzt einfach mal nichts. Ja, und dann hast du jedes Mal die Wahl, weiter zu schlafen und zu sagen, nee, mache ich nicht meine Hausaufgaben, gar kein Problem. Das Leben schickt dir 5 Minuten später die nächste Gelegenheit. Ne? Aber du kannst es nicht mehr unbewusst machen. Ne? Du kannst dann da sitzen und deinen Mund zulassen und du weißt genau in dem Moment, ja, wieder eine Chance vertan. Ja?
So, ich werde jedes Mal an dich denken, das ist dir schon klar.
Das ist mir total klar. Und genau darum geht es, dass es vorbei ist mit, ich weiß es nicht besser, du weißt es jetzt besser, ja. Und du weißt, dass du in allererster Linie für diese Lernaufgabe hier runtergekommen bist. Ja. Und das kannst du üben und du wirst merken, dass es auch Freude machen kann. Ja. Und das merkst du vielleicht ja schon mit deinem Podcast, wo du wirklich persönlicher wirst. Weil dadurch entstehen dann ganz andere Bindungen und Verbindungen mit Menschen. Ne? Also wenn du über einen Vortrag hältst über was auch immer, ja, das finden die alle spannend und dann nicken die. Das hat aber nichts mit dir zu tun, letztendlich. So, ja. Aber sobald du dich zeigst und mitteilst und damit jemand in Resonanz geht, das ist die Heilung, die sozusagen dann auch bei dir passiert, ja. Und dann hast du nämlich deine Kindheit verlassen, wo es keinen interessiert hat, sondern dann machst du diese neue Erfahrung. Wow, das interessiert jemanden. Das interessiert jemanden, ja. Und das ist das, was dich dann wirklich heilt, so würde ich das sagen.
Ja, wow. Also es steht jetzt ein großer Auftritt für mich kurz bevor, ne, wo ich diese, den ich jetzt nochmal komplett neu überdenken darf, ne, mit diesem Aspekt. Und vielleicht mein Thema auch nochmal ein bisschen anders aufrollen werde. Ja, das wird jetzt zeitmäßig ein bisschen knapp, aber gute, schöne Herausforderung.
Ja, toll.
Ja, und fühlt sich auch richtig an. Das, weil ich habe das Gefühl, dass ich mich da so ein bisschen verrannt habe in so einer fixen Idee, wie dieser Vortrag auszusehen hat. Ne? Mhm. Und ich glaube, da hast du jetzt nochmal einen ganz wichtigen Impuls reingebracht, wo ich einfach nochmal zurückgehen kann, einen Schritt und vielleicht mit einer anderen Energie daran gehe, ja.
Ja, Sehr schön. Vielleicht noch mal so ein Aspekt ist bei dir vielleicht nicht so wichtig, weil du einfach schon sehr weit auf dem Weg bist, aber vielleicht hört ja jemand zu, der sich jetzt auch erkennt und denkt, oh, ich bin auch der große Schweiger und es fällt mir so schwer, gerade in Beziehungen, ne, wirklich mich mitzuteilen. Es gibt so vier Dinge, die man sozusagen probieren kann, um das zu üben, wenn die Sprache noch schwer fällt. Also wo es auch darum geht, ich drücke mich aus. Ja, wenn das über Sprache noch nicht geht, dann ist eine Möglichkeit, das über Malen zu machen. Ja, also jetzt nicht malen nach Zahlen, sondern wirklich freies Ausdrucksmalen, sich einfach mal hinsetzen und gucken, welche Farben kommen denn gerade? Ist das hell? Ist das dunkel? Ist das wild? Ist das ruhig? Ja, um wirklich sich selber erstmal zu erlauben, dass das, was hier drin ist, raus darf. Ja, auf ein Blatt Papier darf. Ja.
Das mache ich ja tatsächlich, ne, seit einigen Jahren. Ja, ja, ich bin, ich glaube, das hat 2016, 17 Silvester angefangen mit einem Impuls und hat sich dann langsam verstärkt. Und dann habe ich also jetzt die letzten Jahre, also jetzt das allerletzte Jahr nicht so viel, weil einfach so viel auf persönlicher Ebene passiert ist an Schicksalsschlägen. Da ist die Muße nicht da gewesen, aber ich habe sehr viel gemalt. Ne? Und auch für andere dann gemalt. Also ja, das habe ich tatsächlich für mich entdeckt.
Toll, aber dann hast du wirklich unbewusst auf dem Weg schon versucht, dich auszudrücken. Ja, genau. Eine andere Möglichkeit wäre singen, ne? Also über die Stimme.
Das nicht so.
Nö, es muss auch nicht alles sein. Es reicht, wenn man einen Part davon macht. Ne? Aber wenn jemand einfach eine Affinität zur Stimme hat, dann wäre singen eine gute Möglichkeit, sich auszudrücken. Tanzen ist eine weitere Möglichkeit. Also wirklich dem Körper erlauben, sich frei zu bewegen, nämlich nach dem, wie es mir gerade im Innern geht. Ja, genau. Das ist das. Genau, und schreiben. Schreiben wäre das vierte. Also wirklich ja, im Sinne von die Gedanken aufs Papier bringen, die Gefühle aufs Papier bringen. Und sich damit selber erlauben, dass die so wichtig sind, dass sie aufgeschrieben werden dürfen.
Ne? Ja, das mache ich tatsächlich auch.
Ja.
Schreiben ist so, war das kam noch vor dem Malen für mich, ne, als Outlet und als Ausdrucksform. Ja, das kann ich sehr gut dran anknüpfen. Malen und Schreiben sind wahrscheinlich so meine beiden.
Ja,
ja, cool.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, dann hast du jetzt erstmal einiges an Input bekommen zu deinem Seelenplan.
Ja, das muss ich jetzt nochmal ganz in Ruhe reflektieren. Wir beide machen jetzt noch ein bisschen weiter. Wir gehen da noch ein bisschen tiefer rein.
Genau.
Wir beenden aber diese Episode von Geistreich am Samstag an dieser Stelle. Und natürlich habe ich Sabines Informationen in den Shownotes verlinkt und auch hier unter diesem Video. Wer Interesse hat an seinem Seelenplan, der kann sich gerne an Sabine wenden und da mal reinschnuppern. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank erstmal. Und ich bin gespannt, was jetzt dann noch kommt, so ein bisschen hinter den Kulissen. Und ich werde, je nachdem, was daraus für mich dann auch an Erkenntnissen da ist, vielleicht noch mal eine Folge in meinen Gedankenblitzen aufnehmen, wo ich das nochmal reflektiere und vielleicht auch nochmal ein paar Details teile, die dann nicht vielleicht zu persönlich sind. Lieben, lieben Dank erstmal für deine Zeit und deine Mühe, Sabine. Ich fühle mich sehr bereichert.
Ja, sehr, sehr, sehr gern.
Und ich bin sicher, wir haben uns hier nicht das letzte Mal gehört in diesem Forum. Herzlichen Dank. Ich hatte in der Zwischenzeit die Möglichkeit, das, was in diesem Podcast von Sabine offenbart wurde, nochmal ganz in Ruhe zu reflektieren. Ich habe die Möglichkeit genutzt, auch unser noch sehr langes Gespräch, was im Anschluss an die Aufzeichnung dann ja weitergeführt wurde, ganz in Ruhe zu reflektieren und habe mir ein paar Notizen dazu gemacht, weil mir daran gelegen ist, doch noch mal auf einige Punkte hinzuweisen. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, ist zum Beispiel, ja, was ist mit den Symptomen, die sich entwickeln, wenn ich meinem Seelenplan nicht folge? Und mir war schon vor meiner Sitzung mit Sabine klar, dass es da so eine Art Mechanismus gibt, dass wenn wir gegen den Strich schwimmen, dass sich unser Körper-Geist-System nicht wohlfühlt, dass wir nicht im Flow sind, dass wir nicht da sind, wo wir hinwollen eigentlich. Und da hat mir Sabines Ausführung über meinen Seelenplan tatsächlich nochmal eine ganze Menge mehr Klarheit gegeben, warum ich manchmal Symptome spüre und vor allen Dingen aber auch, warum ich in der Vergangenheit mit Symptomatiken zu tun hatte, die ich selber nicht zuordnen konnte und sie, das Kind, aber tatsächlich sehr detailliert und konkret beim Namen nennen konnte. Und ich kann das jetzt so ein bisschen in Verbindung sehen mit meinem persönlichen Weg, wo ich mich vielleicht so ein bisschen gesträubt habe gegen die Richtung. Und das ist für mich jetzt so im Nachhall eins der größten Geschenke, muss ich sagen. Und ich weiß auch, wie ich mich vielleicht vor neuen Symptomen schützen kann. Aber es sind nicht nur Symptome, die sich entwickeln, wenn wir unserem Seelenplan nicht folgen, sondern auch Symptome, die sich entwickeln können, wenn wir unsere Talente nicht leben. Denn Sabine hat mit mir noch sehr ausführlich über all die Talente und Fähigkeiten gesprochen, die ich mitgebracht habe in die Inkarnation. Und ich kann sagen, das sind eine ganze Menge gewesen. Als sie sie alle so aufgeführt hat, ist mir bewusst geworden, dass ich ja vieles davon schon für mich reflektiert hatte und mich über vieles auch gewundert habe. Warum kann ich dies? Warum kann ich andere Sachen nicht? Ich kann mal so das ein oder andere Beispiel hier nennen. Ein Talent, was ich mitgebracht habe, ist die Anbindung an die geistige Welt und die Art und Weise, wie sich das für mich darstellt. Meine ausgeprägte Intuition, die auch im Laufe der Zeit immer akkurater wird, auf die ich mich wirklich, wirklich verlassen kann inzwischen, auch in meiner Arbeit, in meinen Workshops. Und ein Talent, was ich habe, was so ein bisschen zweischneidig ist, sage ich mal. Meine ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit. Und Sabine hatte da so einen tollen Namen dafür, der mir jetzt wieder entfallen ist. Also die Fähigkeit, produktive Ja-Entscheidungen zu treffen, glaube ich, war der Wortlaut. Das heißt, nicht lange zu überlegen müssen, will ich jetzt nach A oder will ich nach B? Ist dies jetzt besser für mich oder ist das jetzt besser für mich? Oder ganz simpel, fahre ich jetzt erst zum Supermarkt oder gehe ich erst zum Schuhmacher? Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben starke Herausforderungen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und mir ist das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich kann tatsächlich sagen, zack, so mache ich das und schaue auch nicht mehr zurück. Was wäre denn gewesen, wenn? Da hätte das vielleicht auch anders laufen können. Dann treffe ich lieber eine neue Entscheidung aus der neuen Position heraus. Das fand ich auch sehr beschreibend. Und Sabine konnte das wirklich gut einordnen und sagen, du bist nicht jemand, der eine Pro- und Kontraliste machen würde. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich kenne Menschen, die machen das. Und das ist auch okay so. Jeder muss das auf seine Art und Weise lösen. Für mich brachte das jetzt die Klarheit, dass ich da auf einem guten Weg bin, dass das tatsächlich ein Talent ist, was mir in die Wiege gelegt worden ist, sozusagen, diese produktive Entscheidungsfähigkeit. Aber das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, wenn man in einer Partnerschaft lebt oder auch mit Menschen zusammen ist, bei denen diese Entscheidungsfähigkeit oder Freudigkeit auch nicht da ist, wo das alles länger dauert. Und mich triggert das ungemein, wenn Menschen lange überlegen oder zu keinem Entschluss kommen, weil ich aus einem Unverständnis heraus dann reagiere. Ich denke, jeder muss das doch können. Warum kann, wenn ich das kann, muss das doch jeder können. Und Sabine hat mir da tatsächlich geholfen, das so einzuordnen und eben auch die Kehrseite dieser Talente in Betracht zu ziehen. Denn oftmals ist es so, wenn uns Dinge leicht fallen, dann triggern sie uns bei anderen Leuten, denen es nicht so leicht fällt. Finde ich sehr, sehr spannend und es hilft mir sicherlich auf meinem weiteren Weg auch, da so ein bisschen aufmerksamer zu sein und das nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern tatsächlich als Gabe, als etwas, was mir mitgegeben wurde, was vielleicht nicht jeder hat. Dafür haben andere Menschen eben ganz andere Talente. Ja, meine Hellsinnigkeit kam auch noch vor in diesem Seelenplan, die war mir auch mitgegeben. Das heißt nicht, dass ich hellsehend bin unbedingt, aber meine Hellsinne eben ausgeprägter sind als vielleicht bei manch anderen Menschen, finde ich auch hilfreich. Denn ich gehe oft auch mit so einer Selbstverständlichkeit ans Werk, wo ich sage, ja, wenn ich das kann, dann muss das doch jeder können. Und dem ist vielleicht nicht unbedingt so. Ja, spannend auf jeden Fall. Was haben wir noch für Punkte hier? Ich habe nur eine Lernaufgabe und da hat Sabine mich auch noch mal darauf aufmerksam gemacht. Viele Menschen oder die meisten Menschen, sagt sie, wenn sie Seelenanalysen erstellt, dann hat sie 3, 4 oder 5 Lernaufgaben, die diese Menschen mit ins Leben gebracht haben. Bei mir ist tatsächlich nur die eine, die aber sehr wichtig ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Ich muss mir nicht über andere Lernaufgaben Gedanken machen, aber wenn ich diese Lernaufgabe nicht löse, dann habe ich zu 100% verkackt. Wenn ich es mal auf gut Deutsch sage oder Sabines Wortlaut hier nutze, den habe ich mir hier notiert. Und das ist natürlich was, was ich jetzt auch für mich ein bisschen besser im Blick habe und mir erlaube, da vielleicht auch noch ein bisschen bewusster mit umzugehen mit dieser Aufgabe und mich immer wieder neu daran zu erinnern, was es denn in der Essenz ist, was ich hier tatsächlich mir mitgebracht habe. Fand ich auch super, super hilfreich. Ja, dann haben wir noch darüber gesprochen, dass auch, wenn ich meine Lernaufgabe nicht lebe und nicht löse, dass da durchaus auch Partnerschaftsprobleme als Symptom auftreten können. Ich habe vorhin über Symptome geredet und dass wir in unseren partnerschaftlichen Konflikten eigenverantwortlich eben auch schauen können, was steht da im Weg und ist das vielleicht etwas, was von mir aus kommt, weil ich nicht bereit bin, meine Lernaufgabe anzunehmen oder weil ich vielleicht auch eben eins meiner Talente nicht lebe. Und es geht darum, die Bewusstheit dafür zu entwickeln. Ich glaube, es geht nicht darum, so 100% perfekt zu sein und alles nach Plan zu lösen, sondern die Bewusstheit für den Plan zu entwickeln und diese Bewusstheit zu halten und damit immer auch aktionsfähig zu bleiben. Sabine macht unter anderem auch Partnerschaftsanalyse und das finde ich jetzt nochmal eine ganz spannende Geschichte. Da geht es dann nicht darum, unbedingt die Aufgaben eines Einzelnen rauszuarbeiten oder hervorzubringen und die Talente, sondern für bestehende Partnerschaften zu schauen, warum sind diese beiden Menschen zusammengekommen? Was ist der Grund für diese Begegnung und dieses Zusammensein? Und was haben Sie für ein Geschenk für die Welt? Ein Geschenk, was nur über diese Konstellation sich darstellen kann. Finde ich auch super spannend. Vielleicht muss ich da nochmal auf Sabine zurückkommen und nochmal eine neue Sitzung in Bezug auf meine Partnerschaft mit meiner Frau oder meine Ehe vielmehr machen. Fände ich auch echt spannend, da nochmal so hinter die Kulissen zu blicken. Ja, dann als letztes, so als Resümee für mich, was sich für mich offenbart hat, ist, dass ich jetzt bewusster mit dieser Aufgabe stehe und auch bewusster meinen Talenten gegenüberstehe, das Ganze gezielter einsetzen kann. Das ist wirklich, wirklich hilfreich. Und es gibt so wenige Meilensteine in meinem Leben, wo ich mir erlaube, tatsächlich so etwas anzunehmen. Ich bin nicht jemand, der so gerne sich von anderen Leuten sehr tiefgehend beraten lässt. Ich experimentiere damit natürlich mal in meinem Podcast, das wisst ihr, und bin auch sehr dankbar dafür, immer wenn wieder Pascal mir die Hände gelesen hat oder die Barbara die Karten gelegt hat. Mit Sabine war es jetzt so, dass wir da doch an die Essenz gegangen sind und das ist schon eine sehr private Sache, die sich da offenbart. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, dass hier nicht alles öffentlich thematisiert wurde. So ein bisschen darf auch erstmal in meinem Feld wirken, bevor ich mich darüber äußere. Und das mache ich sicherlich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich habe eine ganze Menge mitnehmen können. Und ich glaube, so eine Seelenplananalyse ist etwas für Menschen, oder ist besonders wertvoll für Menschen, die auch bereit sind, damit zu arbeiten. Das ist nicht was, was man jetzt mal einmal sich anhört und dann legt man das ad acta und macht wieder was Neues oder legt was Neues drauf, sondern das ist etwas, was man wirken lassen darf und wo man auch immer mal wieder zurückblickt. Ich werde diese Aufnahme sicherlich regelmäßiger hören, jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat, aber ich werde ganz sicher in einigen Monaten das Ganze nochmal neu auf mich wirken lassen und vielleicht ein Jahr später nochmal, weil ich glaube, dass vieles erst innerhalb einer gewissen Zeitspanne zur Entfaltung kommt und vielleicht auch mich so erreicht, dass ich es wirklich verstehen und verinnerlichen und integrieren kann. Jetzt im Moment, wo so ein bisschen Zeit verstrichen ist, bin ich auf jeden Fall in großer Dankbarkeit für diese Sitzung und für das, was ich da mitgenommen habe, fühle mich in vielem sehr bestätigt, was ich in meiner eigenen Wahrnehmung hatte, was mir sehr hilft auf meinem weiteren Weg und freue mich aber auch auf neue Herausforderungen, die sich jetzt aus dieser ganzen Seelenplandarstellung ergeben und werde meine Richtung nochmal so ein bisschen justieren, aber vor allen Dingen mir erlauben, meine Wahrheit noch mehr zu sprechen, noch offener zu sein und noch tiefer in meine Authentizität zu gehen. In diesem Sinne, alles Liebe.